Die Radio Wissen. Update.
Ich wünsche mir, dass Mazedonien endlich die Grenze öffnet. Ich wünsche es mir so sehr. Alle Leute hier wollen nur ein sicheres Leben. Nicht mehr.
Ein Mann in Idomeni, dem griechischen Ort an der mazedonischen Grenze, in dem etwa 15.000 Menschen festsitzen. Die Chancen für diese Menschen, nach Mitteleuropa zu kommen, sind inzwischen quasi bei null. Denn jetzt haben auch Slowenien, Serbien und Kroatien entschieden, die strengen Schengen-Regeln für Flüchtlinge an den Grenzen wieder anzuwenden. Die Balkanroute ist damit versperrt. Was das für die Flüchtlinge heißt und für uns in Deutschland, das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Aglaya Dahne, hallo.
Update.
Die Balkanroute ist geschlossen, schreiben heute viele Medien. Was heißt das also konkret? Das heißt, dass Slowenien, Kroatien und Serbien seit Mitternacht an ihren Grenzen nur noch Flüchtlinge reinlassen, die gültige Pässe und Visa haben. Gerade Visa hat aber fast niemand. Die Europäische Union hatte bei ihrem Gipfel vorgestern noch darüber diskutiert, die Route zu versperren. Der slowenische Ministerpräsident Miro Cerar gibt zu, dass er jetzt Fakten geschaffen hat.
Es ging dabei nur um die Wortwahl. Die Tatsachen werden so beschrieben, wie sie sind. Und gleichzeitig wird eine sehr deutliche Botschaft an alle Schlepper geschickt und an alle illegalen Migranten. Diesen Weg gibt es nicht mehr. Dieser Weg wird geschlossen.
Flüchtlinge ohne Pass und Visum haben nur eine andere Option. Sie können direkt an den Grenzen Asyl beantragen, also zum Beispiel in Slowenien oder Serbien. Doch die meisten Flüchtlinge wollen in wohlhabende Länder, vor allem nach Deutschland, aber auch nach Österreich. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz lobt die neuen Regeln an den Grenzen.
Insofern ist das ja nur ein stringentes Fortsetzen dessen, was richtig ist, nämlich das Ende des Weiterwinkens, das mehr und mehr Flüchtlinge angezogen hat im letzten Jahr und somit das falsche Konzept war.
Überraschenderweise kommt auch Lob vom EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Der dankte auf Twitter den Balkanländern dafür, eine gemeinsame EU-Strategie durchzusetzen. Von welcher gemeinsamen Strategie er da spricht, hat er nicht erklärt. Trotz allem, so ganz neu ist die Entwicklung nicht, denn schon seit Wochen kommen in Deutschland viel weniger Flüchtlinge an als davor, weil viele Balkanländer nur noch ein paar Menschen pro Tag durchgelassen haben und weil Mazedonien seine Grenze quasi dicht gemacht hat. Ein Nadelöhr. Aber die, die es da noch geschafft haben, die werden jetzt an anderen Grenzen stranden.
Natürlich werden neue Routen entstehen, ganz klar, das ist immer so. Aber nur weil andere Routen entstehen, heißt das ja noch nicht, dass im Umkehrschluss es richtig wäre, alle Flüchtlinge aufzunehmen, die nach Europa wollen. Und je mehr wir die Schlepperei bekämpfen, je schwieriger die Routen sind, desto weniger Menschen werden sich auf den Weg machen.
Abschreckung ist also die Strategie von Österreichs Außenminister. Vor den neuen Routen fürchten sich ja auch andere Länder, Ungarn zum Beispiel, das sich durch seinen Grenzzaun schon ziemlich abgeriegelt hat. Ungarn wappnet sich und hat den Krisenzustand verhängt. So kann das Land 1500 Soldaten und Polizisten an die Grenze verlagern. Und auch Albanien hat klargemacht, wir lassen die Flüchtlinge nicht rein.
Ich wiederhole, dass wir jetzt keinesfalls die Last auf uns nehmen werden, sagte der albanische Regierungschef Edi Rama. Wir werden nicht anders handeln als die Staaten auf der Balkanroute. Wir öffnen unsere Grenzen nicht.
Die Folge könnte sein, mehr Bilder wie die aus Idomeni. Zelte im Schlamm, Familien, die sich an Feuer wärmen, verzweifelte Menschen. Dann aber an den Grenzen zu Slowenien, Serbien oder Kroatien. Ganz klar, langfristig kann das so nicht weitergehen. Vor allem Griechenland ist jetzt schon überfordert mit den vielen Flüchtlingen an der eigenen Grenze. Viele EU-Staaten setzen deshalb auf einen Vorschlag aus der Türkei. Die Regierung will in Griechenland gestrandete Flüchtlinge wieder zurückholen. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu hat heute noch einmal für seinen Vorschlag geworben.
Wir werden genauso viele Flüchtlinge in EU-Länder schicken, wie wir Flüchtlinge aus Griechenland zurücknehmen. Wir verhindern illegale Migration und wir fördern legale Migration. Wenn wir das nicht tun, dann würden wir ja zu illegaler Migration ermutigen.
Der türkische Vorschlag wurde heute auch im Europaparlament in Straßburg diskutiert und bekam dort viel Gegenwind, vor allem von Sozialisten, Grünen und Linken. Einige Abgeordnete finden, dass die Türkei im Moment die Presse- und Meinungsfreiheit so stark attackiert, dass man mit ihnen solche Vereinbarungen nicht treffen sollte.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Flüchtlinge können nicht mehr über die Balkanroute nach Deutschland kommen. Das Thema wird in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Chouchou twittert zum Beispiel, die Grenzen in Europa schließen sich. Menschlichkeit sollte keine Grenzen haben. Nur Angst setzt Grenzen und hält sie dicht. Die meisten sehen im Schließen der Grenzen ein klares Zeichen für das Versagen der deutschen Politik. Five Oceans Buck schreibt auf tagesschau.de, merkt Merkel nicht, dass ihr der Wind aus den Segeln genommen wurde und dies schneller als alle erwartet haben? Eine solche Reaktion von so vielen Ländern und die Konferenz war gerade vertagt worden. Na, wenn das kein Zeichen an die EU-Spitze ist. Oft wird mit Häme oder Schadenfreude auf Angela Merkels Niederlage reagiert. Venox 7 ist da einer der wenigen, der dagegen hält. Er schreibt, wartet mal ab, bis wir vor der austretenden Radioaktivität französischer AKWs flüchten müssen und uns die Flucht durch verschlossene Grenzen verwehrt wird. Pech gehabt. So viel Unmenschlichkeit in diesen Tagen. Frau Merkel gegen alle hat meinen größten Respekt.
Was sonst noch wichtig war?
In Polen ist das umstrittene Gesetz zur Reform des Verfassungsgerichts rechtswidrig. Das haben die Verfassungsrichter in Warschau entschieden. Die Richter sagen, dass viele der neuen Klauseln gegen die polnische Verfassung verstoßen. Unter anderem sehen die neuen Regeln vor, dass das Gericht Fälle nur noch in der Reihenfolge ihrer Einreichung abarbeiten darf, unabhängig von deren Bedeutung. Die Reform, die die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit angestoßen hat, war schon vorher europaweit kritisiert worden. Der Streit zwischen dem höchsten polnischen Gericht und der Regierungspartei ist mit dem Urteil wahrscheinlich aber nicht vom Tisch. Die PIS hat durchblicken lassen, dass sie das Urteil nicht anerkennen will. Deutschland exportiert viele Waffen und will jetzt auch stärker kontrollieren, was vor Ort mit ihnen passiert. Die Bundesregierung hat eine entsprechende Verordnung erlassen. Sie schafft die rechtliche Grundlage für sogenannte Post-Shipment-Kontrollen. Empfängerländer müssen unterschreiben, dass sie solche Kontrollen dulden. Damit soll sichergestellt werden, dass exportierte Waffen nicht regelwidrig weiterverkauft werden oder verschwinden. Die neue Verordnung soll in den kommenden Wochen in Kraft treten. Die Bundesregierung hat außerdem das Pariser Klimaabkommen formell genehmigt. Damit kann Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den Vertrag von Paris unterschreiben. Das Abkommen verpflichtet fast alle Länder der Erde, die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen.
Lieber Günther Jauch, liebe ARD, liebe Bildredaktion, einmal bitte tief durchatmen, vielleicht nehmen Sie sich meinen Stuhl.
Jan Böhmermann und seine Sendung Neo Magazin Royal bekommen den Grimme-Preis. Und zwar für ihren Varoufake. Böhmermann hatte eine Diskussion darüber angestoßen, ob das Stinkefinger-Video mit dem ehemaligen griechischen Außenminister Yannis Varoufakis echt oder gefälscht war.
So sind wir Deutschen halt. In einem Jahrhundert zweimal Europa verwüstet, aber wenn man uns den Stinkefinger zeigt, dann flippen wir aus.
Die Grimme-Preis-Jury findet, Jan Böhmermann hat es geschafft, dass es für die deutsche Medienlandschaft 2015 einen Moment des Innehaltens gab. Einen winzigen Moment nur, aber immerhin. Die Preisverleihung ist in einem Monat.
Und sonst in der Welt?
Russland hat den neuen Fall von Doping im Spitzensport heruntergespielt. Ein Regierungssprecher sagte, dass der Kreml den positiven Dopingbefund bei der Tennisspielerin Maria Scharapowa bedauere. Man spreche aber hier über Einzelfälle. Das solle keinen Schatten auf die großartigen Leistungen russischer Athleten werfen. Scharapowa hatte bekannt gegeben, dass sie während der Australian Open positiv auf das Mittel Meldonium getestet wurde. Er steht seit Beginn des Jahres auf der verbotenen Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur. Auch bei 7 anderen russischen Sportlern ist Meldonium nachgewiesen worden, unter anderem bei der Eiskunstlauf-Olympiasiegerin und beim Eisschnelllauf-Weltmeister. Seit der Dopingbeichte von Scharapowa wird Meldonium laut einem Bericht der BBC verstärkt gekauft. In Russland ist es zugelassen. Bei einer russischen Website ging der Umsatz deutlich nach oben. Mitarbeiter dort nennen das zugehörige Mittel jetzt schon scherzhaft Scharaponat. Ein Geschäft im indischen Mumbai machen, das ist gar nicht so leicht, zumindest für Frauen und wenn es ums Pipi-Machen geht. Nur jede dritte öffentliche Bezahltoilette der 22-Millionen-Metropole dürfen Frauen benutzen. Dagegen protestiert die Bewegung Right to Pee und sie will jetzt auch Männer ins Boot holen. Die Aktivisten riefen vor allem diejenigen auf, die in der Öffentlichkeit pinkeln, Druck auf die Behörden zu machen für mehr Toiletten. Das ist nicht nur in Mumbai ein Problem, sondern in ganz Indien und vor allem für Schulmädchen. 63 Millionen haben keinen Zugang zu einer Toilette und gehen aus Angst oft dann gar nicht zur Schule. Frauen, die sich in der Öffentlichkeit einen Platz zum Pipi-Machen suchen müssen, laufen Gefahr, sexuell belästigt zu werden. Die UNO spricht von einer tragischen Ironie. In Indien gäbe es mehr Mobiltelefone pro 100 Einwohner als Toiletten. Angeblich ist der Rapper 50 Cent pleite, aber er postet Fotos mit Bergen von Dollarscheinen. Deshalb kriegt er jetzt Ärger mit der Justiz. 50 Cent hatte letzten Sommer Privatinsolvenz angemeldet, um sich vor seinen Gläubigern zu schützen. Er müsste eigentlich 7 Millionen Dollar Schadenersatz an eine Frau zahlen, von der er ein privates Sexvideo im Internet veröffentlicht haben soll. Auf Instagram hat er Fotos mit Bargeldstapeln gepostet, die das Wort Pleite ergeben. Gestern hat er vor Gericht erklärt, das Geld sei nicht echt. Die Behörden glauben ihm aber nicht. Das US-Treuhänderamt will jetzt, dass ein Prüfer sich die Einkünfte des Rappers genau anguckt. 50 Cent gilt als einer der reichsten Musiker überhaupt. Mit seinen Alben soll er mehr als 45 Millionen Dollar eingenommen haben. Dazu kommen Erlöse aus Filmen und seinem Merchandising.
Wissensnachrichten. Macht euch nicht so viele Sorgen um euer Aussehen. Es kommt doch auf die inneren Werte an. Hört man ja immer wieder. Und es ist ja auch wirklich einfach Glückssache, was wir in der genetischen Lotterie so abgekriegt haben. Zum Beispiel im Hinblick auf unsere Figur. Eine Untersuchung aus England kommt jetzt allerdings zu dem Ergebnis, dass unsere Körpermaße sehr viel mehr Einfluss auf unser Leben haben, als die meisten von uns vielleicht dachten. Anna Behrling aus unserer Nachrichtenredaktion. Unsere Figur entscheidet laut Studie darüber, wie viel Geld wir verdienen. Wie kann das denn sein?
Ja, offenbar verdienen größere Männer mehr als kleinere Männer und schlankere Frauen haben ein größeres Einkommen als dickere Frauen. Das sind die beiden wichtigsten Ergebnisse der Studie, für die die Forscher die Daten von 120.000 Personen ausgewertet haben. Und da zeigte sich, pro Inch oder Zoll, das sind ja etwa 2,5 Zentimeter, haben größere Männer ein um knapp 650 Euro höheres Jahreseinkommen. Und Frauen verdienen im Jahr pro Kilo, dass sie mehr wiegen, gut 160 Euro weniger. Wenn du dir bei Männern jetzt also einen Größenunterschied von 8 cm oder bei Frauen einen Gewichtsunterschied von 6,5 Kilo vorstellst, dann macht das pro Jahr schon einen Einkommensunterschied von jeweils 2.000 Euro aus.
Da kommt dann im Laufe eines Berufslebens einiges zusammen. Aber wir sprechen hier erstmal nur von statistischen Zusammenhängen, oder?
Ja, genau. Wie sich die Körpermaße ganz konkret auf die Karriere auswirken, wissen die Forscher selbst auch noch nicht ganz genau. Sie vermuten aber, dass sich deine Statur auf dein Selbstbewusstsein und auf deine Stimmung auswirkt. Sie sagen zum Beispiel, dass dickere Frauen und kleinere Männer häufiger Depressionen haben. Ein weiterer Grund für die Unterschiede könnte sein, dass große, schlanke Menschen bessere Chancen auf die gut bezahlten Jobs haben, weil sie von Personal dann lieber eingestellt werden.
Aber es spielen doch bestimmt auch noch andere Faktoren eine Rolle. Das soziale Umfeld zum Beispiel oder die Ernährung oder ob sich jemand total anstrengt, um Erfolg im Beruf zu haben, oder?
Ja, das schon. Aber diese Faktoren kannst du eben auch rausrechnen. Und dann bleibt noch der Einfluss der Gene. Denn in dieser Studie wurden laut den Forschern zum ersten Mal die genetischen getrennt von den sozialen Einflüssen betrachtet. Sie haben also nicht nur die Körpermaße, sondern vor allem auch die für die Figur verantwortlichen Gene ihrer Probanden untersucht. Die hatten alle Gewebeproben bei der britischen Biobank hinterlegt. Und da wurde deutlich, wer die genetische Veranlagung für eine eher moppelige Figur hat, der hat unabhängig von allen anderen Einflüssen im Schnitt auch ein geringeres Einkommen. Und die Unterschiede sind eben recht deutlich, nämlich in etwa die, über die wir eben gesprochen haben.
Also gute Nachrichten, zumindest für die Bohnenstangen unter euch. Als nächstes blicken wir in die Tierwelt. Bestimmte Vögel haben nämlich was Interessantes mit uns Menschen gemeinsam.
Ja, die Japanmeise, die nutzt offenbar auch eine Art Satzbau, um ihrem Gesang eine bestimmte Bedeutung zu geben. Japanische Forscher haben festgestellt, dass die Meisen ganz bestimmte Tonreihenfolgen beherrschen, wenn sie miteinander kommunizieren. Zum Beispiel eine, mit der sie offensichtlich andere Meisen vor Angreifern warnen.
Wie haben denn die Wissenschaftler den Satzbau von Meisen entschlüsselt?
Ja, sie haben eben mit dieser Tonfolge experimentiert, bei der sie bemerkt hatten, dass die Vögel sich aufmerksam umgesehen haben, wenn sie die gehört haben, mit der sich die Meisen also offenbar gegenseitig gewarnt haben. Wenn die Forscher ihnen die Töne dann aber in willkürlicher Reihenfolge vorgespielt haben, dann haben die Meisen darauf nicht reagiert, vermutlich weil der Gesang dann keine Bedeutung für sie hatte, so ähnlich vielleicht wie wenn wir lauter sinnfreie Silben hintereinander hören würden.
Um Kommunikation und digitales Gezwitscher geht es auch bei unserem dritten Thema. Facebook hat sich das Patent für eine neue Software gesichert. Was kann die?
Die kann neue Begriffe aus unserer Alltagssprache, aus Posts und Nachrichten rausfiltern. Und das Programm kann sogar eigenständig feststellen, was das neue Wort bedeutet und ob es wirklich neu ist. Dann wird es in ein soziales Wörterbuch übernommen und die Software checkt, ob der Begriff dann auch in den Sprachgebrauch übergeht. Ein Beispiel ist zum Beispiel Twerking, also das Arschwackeln à la Miley Cyrus. Der Begriff steht inzwischen sogar im Oxford Dictionary. Was genau Facebook mit dem Programm vorhat, ist noch nicht klar. Dazu hat die Firma öffentlich noch nichts gesagt.
Danke, Anna.
Wetter.
Heute gibt es in ganz Deutschland schöne Sonnenuntergänge, mal mit mehr, mal weniger rosa Wölkchen. In der Nacht bleibt es dann klar und es wird kalt, von 0 Grad im Norden bis runter auf minus 4 im Süden. Ähnlich frisch ist es dann auch noch morgen früh. Für alle im Westen von Deutschland wird der Tag dann ähnlich schön wie heute, bei ca. 10 Grad. Im Osten zieht es dagegen etwas zu und es wird etwas frischer als heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.